Satz für den Text, ja. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht, in all den Zeichen und Wundern, zu denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie im Land Ägypten tun sollte, an dem Pharao und an all seinen Knechten und in seinem ganzen Land und in all den gewaltigen Handlungen und all den großen und furchtgebietenden Taten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel. Das ist natürlich schon starkes Wort, starke Worte, die über Mose da getroffen werden. Und das Ganze wird auch nochmal in 2. Mose aufgegriffen vorher. Da heißt es, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ja, Mose, ein Mann also wie Jesus? Fragezeichen. Vorbildhaft, aber unerreichbar. Und damit finde ich eigentlich schon fast frustrierend, wenn man sich ihn persönlich anguckt und wenn man dann seinen Handlungen und seiner Bedeutung nacheifern will. Man könnte jetzt eine ganze Predigtreihe darüber halten, über die Parallelen zwischen Mose und Jesus im Alten Testament. Denn nicht zu Unrecht gilt ja Mose so als Prototyp Jesu im Alten Testament. Also das Interessanteste, was mir in der Vorbereitung nochmal bewusst geworden ist, ist die Parallelität der Kindheitsgeschichte. Ja, beide werden verfolgt. Der eine von Herodes, Jesus, der andere vom Pharao, Mose. Beide fliehen. Mose wird vorher noch in diesem Körbchen gerettet. Also es gibt unzählige Parallelen. Aber das Entscheidende ist, und deswegen lohnt sich dann auch eine Predigtreihe über Mose als Vorbild, dass mir bewusst geworden ist, wenn man sich genauer mit Mose auseinandersetzt, dass diese Parallelen auch ganz schnell an Grenzen kommen. Zum Beispiel hören wir relativ am Anfang im 2. Buch Mose darüber, dass Mose von seiner Trauer und von dem Leid, was er da sieht an seinem Volk Israel, so sehr bewegt ist, dass er ihn einfach in so einer Affekthandlung die Emotionen überkommen und er einen Ägypter totschlägt. Den Ägypter, diesen Aufseher, dann im Sand verscharren muss und sich selbst als Mörder des Todes schuldig macht und dann fliehen muss. Und wenn man sich dagegen Jesus anschaut, da heißt es in Philipper 2, Vers 8, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist ja schon ein Unterschied. Oder in 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also merkt da schon, bei aller Gleichsamkeit, bei aller Besonderheit Mose, da gibt es schon Unterschiede. Mose flieht daraufhin nach Midian. Rainer, ist ein Problem aufgetreten, jetzt solltet ihr eigentlich eine Karte sehen. Das ist nicht weiter tragisch, dann erkläre ich es euch. Midian, das ist Ägypten, dann kommt die Sinai-Halbinsel, da schließt sich Israel an und Midian ist sozusagen der Westen Saudi-Arabiens. Von Ägypten aus gesehen im Osten, da flieht Mose in die Bergregion und wird dort Schafhirte bei Jethro, der ihm auch dann eine seiner Töchter oder seine Tochter Zippora zur Frau gibt. Und auch hier gibt es, wie schon erwähnt, die Parallele, der kleine Jesus, der flieht auch mit seinen Eltern, zwar in die entgegengesetzte Richtung, der flieht aus Bethlehem nach Ägypten und kehrt nach dem Tod von Herodes erst wieder zurück nach Israel. Aber da heißt es in Matthäus 2, Vers 15, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, jetzt wird Hosea 11 zitiert, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und das ist natürlich pikant, weil ja auch Mose aus Ägypten gerufen wurde, im übertragenen Sinne erst nach Midian, eher unfreiwillig, und dann wurde er gerufen, um Israel aus Ägypten zu führen. Ja, wäre der Totschlag von Mose nicht schon genug, schleichen sich dann so im zweiten Lebensdrittel, das beginnt bei Mose mit dem 40. Lebensjahr. Das ist natürlich für uns heute schwer vorstellbar, dass man so drei Lebensjahre, Drittel, 40 Jahren, das ist schon eine ganze Nummer. Aber ab seinem 40. Lebensjahr bekommt so dieses idealtypische Bild von Mose immer mehr Risse. Und diese anfängliche Skepsis, die sich bei mir eingestellt hat, taugt er überhaupt, ist er überhaupt nahbar als Mensch? Das ändert sich, denn Mose bekommt jetzt ganz schnell sehr menschliche Züge. Nach vielen Tagen, sagt die Apostelgeschichte in Apostelgeschichte 7, viele Tage sind 40 Jahre, also nach 40 Jahren offenbart sich Gott Mose im brennenden Dornenbusch und beruft ihn zur Befreiung seines Volkes, den Israeliten, aus der Knechtschaft in Ägypten. Und die Berufungsgeschichte, die ist eine sehr bekannte Geschichte. Mose ist am Anfang voller Neugier. Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornenbusch nicht verbrennt. Diese Neugier wandelt sich dann nach der Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs in Ehrfurcht. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und dann konfrontiert Gott Mose mit einem wahrscheinlich der größten Rettungsprogramme der Menschheitsgeschichte, indem er indem er Mose einen Plan aufzeigt, in dem er selbst einen nicht ganz unwichtigen Platz einnehmen soll. Rainer, wenn du jetzt nochmal... Es kommt gar nichts mehr. Gut, dann lese ich einfach nochmal diesen Abschnitt vor. 2. Mose 3, 6 bis 10, da heißt es, und er sprach, also Gott, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus dem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. An den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Ferisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Ja, die Reaktionen von Mose, die sind sehr vielfältig, insgesamt ablehnend und zeigen ein ziemlich großes Misstrauen. Also, wenn man sich das so vorstellt, der Schmerz für diese Affekthandlung des Totschlags, der war noch groß genug. Jetzt, ein paar Jahrzehnte später, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde Israels zu befreien, dafür reicht der Schmerz nicht mehr aus. Die Zeit hat viele Wunden geheilt. Und so fängt er an, das erste Mal, die erste von 5 Aussagen, wer bin ich eigentlich, dass du mit mir redest? Und die Antwort Gottes ist ganz einfach, es ist nicht wichtig, wer du bist, sondern es ist wichtig, wer ich bin. Und ich bin mit dir. Wer bist du, fragt Mose, wie lautet dein Name? So ein bisschen nach dem Motto, nur die Marke zählt. Ja, also Audi und Mercedes-Benz ist ja auch irgendwie interessanter als Renault oder Peugeot. Ja, bist du jetzt nur so ein kleiner Götze oder mit wem habe ich es ja eigentlich zu tun? Was erzähle ich den Israeliten? Da sagt Gott zu ihm, ich bin, der ich bin. Ich bin der zeitlose, allmächtige Schöpfer. Und in der Offenbarung heißt es dann anders formuliert, ich bin das Alpha und das Omega. Aber siehe, sagt Mose, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Gott antwortet mit 3 Zeichen, die er Mose gibt. Erstens ein Stab, der, wenn er ihn hinschmeißt, zur Schlange wird. Und wenn er die Schlange wieder am Schwanz packt, wieder zum Stab wird. Dann zweitens, eine Zeichenhandlung, wenn Mose die Hand in den Gewandbau steckt, dann wird sie voller Aussatz. Aber wenn er sie rausholt, ist sie voller Aussatz. Und wenn er die da reintut und wieder rausholt, dann ist sie wieder geheilt. Und drittens, wenn Mose Wasser auf das Land gießt, dann soll dieses Wasser zu Blut werden. Und diese Zeichen, die sollen die Israeliten die Zweifeln an der Beauftragung überzeugen. So, als wäre das jetzt nicht genug, jetzt sind wir bei 3 von 5. Also unter völliger Verkennung der Situation, mit wem Mose hier eigentlich redet, ja, sagt er, ich kann nicht reden. Zack, ich kann nicht reden. Lispel, schwere Zunge, kann nicht vor Leuten reden. Die Antwort Gottes, wer hat dem Menschen den Mund gemacht oder wer hat ihn stumm oder taub oder sehend oder blind gemacht? Bin nicht ich es, der Herr? Und als letztes sagt Mose, nee, ich will nicht, schick, wen du willst. Ist schon ein starkes Stück. Und dann die Antwort Gottes, zornig, sagt er, pass mal auf, eigentlich hättest du es nicht nötig gehabt, weil ich mit dir bin, aber ich schenke dir, dir Aaron als das Sprachrohr, als dein Sprachrohr, als dein Prophet. Du sollst für ihn die Worte, die ich dir sage, weitergeben und er soll dein Mund sein. Und jetzt ist Ruhe im Karton und jetzt gehst du. Ja, hier lernen wir neben der Tatsache, dass diese Predigt ja über Mose geht, der uns jetzt hier schon in all seiner Menschlichkeit begegnet, auch was über Gott. Und auch über unseren Umgang mit Ängsten, Sorgen und Zweifeln vor Gott. Denn das Interessante ist, dass Gott sich hier auf den Unglauben von Mose einlässt. Er hätte ja auch einfach so ein bisschen analog zur Schöpfung sagen können, es werde Licht, du gehst jetzt und damit ist die Sache gegessen. Nein, er überwältigt Mose nicht einfach, sondern er ringt mit ihm, er lässt sich auf diese Zweifel ein. Und jeder Vorbehalt, den Mose davor bringt, jede Sorge, jede Angst, die wird ausgeräumt. Und selbst dieser totalen Verweigerungshaltung kommt Gott auch im Zorn, aber er kommt ihm auch noch entgegen und schenkt ihm diese menschliche Krücke, Aaron, die eigentlich überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Und wenn man sich die weitere Geschichte anguckt, dann wäre es sogar besser gewesen, er hätte sie nicht mitgenommen, diese Krücke. Denn Aaron, der ist ja auch eine interessante Predigtreihe, Vorbild des Aaron, der versagt als Leiter später kläglich, als Mose bei Gott die Gebote empfängt, da das Volk Israel hat mal wieder nicht den besten Tag erwischt, braucht irgendwas zum Anfassen, zum sich vorwerfen, zum Anbeten und kommt zu Aaron und bittet ihn doch aus dem Schmuck ein goldenes Kalb zu machen. Und Aaron lässt sich darauf ein, er schmiedet oder gießt dieses goldene Kalb und verursacht damit und verantwortet den Götzendienst Israels. Und muss auch verantworten, dass danach die Leviten ein Schwertgericht an Israel vollziehen. Das hat dieser Kerl, wo die Schrift beschreibt, er hat die Zügel schießen lassen, er hat die Zügel Israels schießen lassen, das hat Aaron zu verantworten. Nichtsdestotrotz, auch wenn Gott das alles vorher wusste, geht Gott diese Umwege mit Mose, lässt sich darauf ein, schenkt ihm diese Unterstützung. Also, kurz und gut, wir sehen hier bei Mose eine völlig menschliche Gestalt mit Schwächen, mit Ängsten und mit Misstrauen. Die anschließende Befreiung und das Niederringen des Pharaos, im Prinzip ganz Ägypten wird ja niedergerungen, kann man sich eigentlich fantastischer nicht vorstellen. Wir haben jetzt keine Zeit, auf die einzelnen Plagen einzugehen. Das ist auch eine Predigtreihe für sich selbst. Aber umwerfender und vollmächtiger hat Gott, das kann man, glaube ich, schon behaupten, seit der Sintflut nicht mehr an der Menschheit gehandelt. Also das ist ja ganz großes Kino. Das ist auch sehr erschreckend. Und ja, diesem Bericht widmet sich das zweite Buch Mose, ganze 9 Kapitel. Und am Ende dieser, oder am Anfang, ist es wirklich interessant, am Anfang können diese Wunder, diese Plagen, die Mose im Auftrag Gottes, durch Gott über Ägypten kommen lässt, können diese Magier, die am Anfang noch kopieren, bis zur 3. Plage. Und am Ende können sie nicht mehr kopieren, sondern müssen kapitulieren. Und Ja, unser Predigttext schließt genau an diese Kapitulation an. Nach diesen Plagen folgt noch die Einsetzung des Passafestes und dann vor der letzten Plage noch die Einsetzung des Passafestes, dann folgt die der Erstgeburt von Mensch und Vieh der Ägypter. Es folgt der Auszug der Israeliten und der Zug zum Schilfmeer. Das Zwischenfazit hat Gott schon vorweggenommen, vor dem Eintreffen am Meer. Da heißt es in 2. Mose 7, ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Ja, die Wunder waren zahlreich. Und jetzt muss man sich das wirklich so vorstellen, als Mose da mit dem Volk Israel jetzt am Schilfmeer lagert, da hat das Volk also über Wochen oder je nachdem, wie lange die Plagen gedauert haben, Gott wirklich in Aktion erlebt. Die Erfüllung der Zusage Gottes, dass er mit Mose sein würde, dass er das Volk aus der Knechtschaft befreien würde und sogar diese ganz detaillierte Verheißung Gottes, dass die Israeliten mit Bergen von Schmuck, Gold, Silber und Kleidung ausziehen werden, weil der Herr das Herz der Ägypter bewegen wird, dass sie voller Furcht denen noch alles in Rachen schmeißen und sagen, verschwindet nur. Ja, das bis ins Detail sind die Verheißungen Gottes eingetroffen. Und sogar Gottes Ziel in 2. Mose 7, Vers 5, Gottes Ziel, dass die Ägypter erfahren sollten, dass ich der Herr bin, das hatte sich auch zwischenzeitlich immer wieder erfüllt. Und erfüllte sich auch heute in unserem 14. Kapitel nochmal. Während der dritten Plage sprechen die Zauberer, das ist die erste Plage, die sie nicht mehr kopieren können, die Mücken, sprechen sie zum Pharao, das ist der Finger Gottes, der hier diese Wunder tut. Vor der siebten Plage, dem Hagel, gab es auf ägyptischer Seite Knechte des Pharaos, die das Wort des Herrn fürchteten und ihre Knechte und ihr Vieh nicht aufs Feld ließen und damit ihr Leben retteten. Während der achten Plage, den Heuschrecken, wirkten wiederum die Knechte des Pharaos auf den König ein und sagten, merkst du noch nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Und auch an dem Pharao gehen diese ganzen Plagen nicht spurlos vorbei. Nach der siebten Plage, dem Hagel, kommt er zu Aaron oder lässt er Aaron und Mose zu sich kommen und bringt ein Sündenbekenntnis hervor und bittet um die Vergebung seiner Schuld. Und noch in der Nacht der Tod der Erstgeburt weist der Pharao die Israeliten aus dem Land zum Dienst an Gott. Und er sagt ihnen, pass auf, ihr geht jetzt, ihr könnt jetzt anbeten, aber wenn ihr das tut, dann bittet doch Gott um Segen für mich. Das ist zwar, und das zeigt die Geschichte ja auch immer, Heuchelei, zweckdienliche Taktiererei. Letztlich handelt es sich dabei auch irgendwie um billige Gnade, so ein Automaten-Gottvorstellung. Ja, man wirft oben was rein, unten kommt Segen raus. Und es geht da nicht um tiefgreifende Buße, denn der Pharao verfällt, nachdem die Plagen weggenommen wurden, sofort wieder in diese Herzenshärte und Rebellion gegen Gott zurück. Aber der Pharao hat erkannt, dass der Gott der Israeliten im Regiment sitzt. Also die Magier und die Götzen in Ägypten und der Pharao, der sich ja selbst als gottgleiche Person verehren ließ, die konnten da nicht mehr mithalten. Also da hat schon irgendwas im Kopf Klick gemacht, dass der Segen und die Gnade von Gott abhängig ist. Ja. Und noch in unserem 14. Kapitel, Helen hat das gerade vorgelesen, realisieren die ägyptischen Soldaten zwar viel zu spät, aber sie realisieren es, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Ja, also wir sehen, da ist eine ganze Menge Gotteserkenntnis und Bewusstsein dafür, wer hier mit wem streitet, auf der Gegenseite bei den Ägyptern vorhanden. Und jetzt müsste man ja eigentlich erwarten, wie viel mehr Gottesbewusstsein und Gotteserkenntnis müsste es eigentlich auf der anderen Seite geben, bei den Israeliten. Und vor allem auch noch bei Mose. Also bei beiden, dem Volk und Mose, die aufgrund ihrer Herkunft und Beziehung zu diesem Gott, der Gott ihrer Väter war, Wie viel mehr müsste man erwarten, dass hier Vertrauen, Gotteserkenntnis und Hoffnung für die Zukunft bestand? Zumal, und das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, wir haben am Anfang darüber gehört, dass Gott sich im brennenden Dornenbusch offenbart. Also Mose hat Gott nicht nur in Zeichen und Wunder erlebt und das Volk auch nicht, denn Gott war dauerhaft präsent in der Wolken- und Feuersäule, in der Wolkensäule bei Tag und in der Feuersäule bei Nacht. Da kann man sich ja schon fragen, also mehr kann man als ungläubiger Thomas ja eigentlich nicht erwarten. Ja. Aber die Geschichte zeigt uns, dass das nicht reicht. Das Volk ist wankelmütig. Und auch Mose ist wankelmütig. Und jetzt sind wir mitten in unserem Predigttext im 14. Kapitel. Da in Vers 2, da heißt es, dass Gott eine Richtungsänderung befiehlt und dass sich das Volk am Meer lagern soll. Und Gott begründet das auch direkt folgend in Versen 3 bis 4, denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will das Herz des Pharaos verstocken, dass er ihnen nachjagt. Das ist ja schon eine komische Begründung. Also eigentlich würde man jetzt erwarten, ja, Richtungsänderung, damit die Flucht besser gelingt. Es scheint hier wirklich so, dass Gott im wahrsten Sinne des Wortes das Vertrauen, den Glauben Israels prüfen will, dass er noch die Auswegslosigkeit der Situation verschärfen will. Also im Rücken das Heer und im Angesicht das Meer. Kein Vor und kein Zurück an den Seiten Berge, das ist schon ein starkes Stück. Aber bei der Schreckensnachricht bleibt es nicht, denn Gott beschreibt Mose auch hier wieder sein Programm. Vers 4b. Und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Mehr weiß Mose nicht. Danach folgt die Beschreibung der Mobilmachung des ägyptischen Heeres. Und das ist auch interessant, wenn man sich das mal anguckt. Die Gotteserkenntnis der Knechte und die Gotteserkenntnis des Pharaos haben scheinbar nicht ausgereicht. Bei allen Plagen und bei der Verlust der Erstgeburt, da ist jede männliche Erstgeburt bei Mensch und Vieh gestorben. Und das in einer Gesellschaft, in der die männliche Erstgeburt dann im Prinzip die nächste Generation, die Familie anführt. Das sind alles gut ausgebildete Kämpfer gewesen, Kinder gewesen. Der wirtschaftliche Schaden war riesig. Also das kann man sich nicht anders vorstellen. Und trotzdem reicht diese Erfahrung nicht aus. Es heißt in Vers 8, und der Herr verstockte das Herz des Pharaos, des Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israels nachjagte. Und jetzt heißt es, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen, nämlich durch Gottes Hand. Man könnte also sagen, dass der Pharao wieder bessere Gotteserkenntnis handelt. Und dieses Obwohl, das können wir jetzt nicht nur beim Pharao und bei den Ägyptern an ihre Handlungen stellen, sondern wir müssen dieses Obwohl auch ganz, ganz fett bei den Israeliten und an deren Reaktion stellen. Denn obwohl die Israeliten aus den vergangenen Erfahrungen es besser wissen müssten, sind sie in Anbetracht des Heeres und in Anbetracht des Schilfmeeres völlig gelähmt. Vers 10 bis 12. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Das innere und äußere Auge der Israeliten, das orientiert sich nicht an den Wundern der Vergangenheit und an der Bewahrung. Das richtet sich auch nicht an der Gegenwart Gottes in der Wolken- und Feuersäule auf, sondern das bleibt voller Furcht an dem Heer, an der Gefahr, an der Bedrohung hängen. Und dabei murren hier nicht nur ein paar Aufseher des Volkes, wie bei der Ziegelproduktion vorher in 2. Mose, sondern das komplette Volk, ja, ist von der Kette. Die sind voller Angst und Bange, voller Unglaube, voller Misstrauen. Und das ist wirklich eine interessante Entwicklung, die sich immer wieder beim Volk Israel zeigt. Und das macht das auch irgendwie ein bisschen berechenbar. Mose hätte da eigentlich daraus auch lernen können. Denn das Volk Israel hatte am Anfang auch Glauben. Nach der Beauftragung Moses durch Gott verkündigt er den Israeliten, genau wie, also Mose hatte da schon den richtigen Riecher, die werden mir nicht glauben, also er musste die Zeichen tatsächlich erweisen, ja, mit dem Stab zur Schlange, mit der Hand im Gewandbausch und mit dem Wasser auf dem Land. Und dann erzählte ihnen Gottes Verheißung der Errettung und der Befreiung, und die Reaktion des Volkes ist in 2. Mose 4, da glaubte das Volk. Also da war Glaube vorhanden. Aber mit den ersten kleinen Widerständen kommt der anfängliche Glaube der Führung, die Ältesten, bei der Ziegelproduktion, da bekommt dieser Glaube schon Risse. Und mit dem ersten größeren Problem, diese vernichtend große Heeresmacht der Ägypter, da ist der Glaube komplett verloren. Und das ist irgendwie auch, finde ich, ganz beruhigend, denn dieses Verhalten der Israeliten, das ist ein Verhalten, das kenne ich auch aus meinem eigenen Leben recht gut. Die Wunder und Gebetserhörung meines Lebens, die Zeugnisse meiner Geschwister, die sind in dem Moment der Anfechtung, im Moment der Konfrontation mit Herausforderungen im Leben häufig ganz schnell weg, verloren. Wie gut kann es da sein, ein Mose zu haben? Jetzt kommt das Glaubensvorbild Mose so richtig zum Tragen. Mose sticht hier als Glaubensvorbild hervor. Mose scheint da wirklich was gelernt zu haben. Trotz seiner schweren Zunge hat er gelernt, dass man auf die Verheißungen Gottes, auf die Errettung und Befreiung Israels vertrauen kann. Und es ist sehr interessant, ich habe das gerade eben schon angesprochen, dass Mose an dieser Stelle jetzt gar nicht weiß, wie Gott Israel befreien wird, sondern er vertraut nur darauf, dass Gott es tun wird. Es gibt noch keine Detailanweisungen, so mit dem Schmuck und den Kleidern und dem Gold. Da gibt es keine Detailangaben. Gott hat nur gesagt, ich werde mich verherrlichen. Und auf diese Aussage vertraut Mose. Vers 13 und 14, das ist sozusagen jetzt in Kapitel 14 das Zentrum des Textes. Da sagt Mose, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Das ist schon fast humorvoll, diese Aussage, denn das ist nicht nur sehr bewegend, sondern man kann da auch in einer gewissen Doppeldeutigkeit auch eine kleine Spitze raushören. Also sie werden die Ägypter nicht wiedersehen, das ist in zweifacher Hinsicht richtig. Erstens, sie werden Ägypten als das Land ihrer Sklaverei nicht wiedersehen und zweitens werden sie auch jeden einzelnen Soldaten, Unterdrücker nicht mehr wiedersehen, denn die werden alle sterben. Und die zweite Doppeldeutigkeit, die steckt so ein bisschen in diesem Stillsein. Da steckt auch Maßregelung drin. In Anbetracht aller Zeichen und Wunder soll Israel jetzt einfach mal Gott vertrauen und aufhören zu murren, einfach mal die Klappe halten. Aber sie werden auch still sein, indem sie zu ihrer Rettung keinen einzigen Finger rühren werden, sondern sie werden ganz von Gottes souveränem Handeln abhängig sein. Und die Souveränität, die hat der Gott in Vers 4 schon deutlich gemacht. Er hat genau gewusst, die Ägypter werden diese Schmach, diesen wirtschaftlichen Schaden nicht auf sich sitzen lassen. Die werden nachjagen. Und Er hat Mose in Vers 4 schon deutlich gemacht, er ist der Herr der Geschichte. Er sieht und verantwortet das nahende Herr. Der Text spricht ja auch, und das ist immer sehr interessant. Also es ist jetzt nicht nur Gottes Verhärtung des Herzens, sondern auch eine im Pharao liegende Motivation. Es ist immer beides. Also Gott sieht den Pharao und seine Herzenshaltung und er verantwortet das auch. Und Gott hat schon eine Lösung bereit. Und diese Lösung, der Durchzug durch Schilfmeer und ja, das Gericht an den Ägyptern, das ist sozusagen der ultimative Verherrlichungserweis Gottes an Israel und an Ägypten. So, und jetzt gibt Mose dieses Vertrauen an diesen Souverän, gibt Mose dieses Vertrauen und diese Zuversicht ans Volk weiter. Und das kann man sich, und schade, dass meine Frau heute Morgen nicht da ist, dieser Satz geht ein bisschen in ihre Richtung, weil wir letzte Woche sie und die Ulla sich Wachteln angeguckt haben, ja, und ich mir die Bilder auch ja, genussvoll anschauen konnte. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, dass sich das Volk Israel wie Küken unter den Fittichen dieser Henne Mose bergen. Das sind Worte, die tun richtig gut. Erst jetzt sind die wirklich bereit für den Durchzug. Die wären wahrscheinlich in einer Kurzschlusshandlung hätten die sich Knüppel und Schwert geschnappt und wären wahrscheinlich noch den Ägyptern entgegengerannt. Aber jetzt, ihr werdet still sein, Gott wird für euch kämpfen. Jetzt sind sie bereit, durchs Schilfmeer zu ziehen. So wichtig ist der Zuspruch eines Bruders oder einer Schwester. Auf Bonhoeffer geht der folgende Satz zurück: Der Christus im Anderen ist immer stärker als der in der eigenen Seele. Oder anders formuliert, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Also Israel hat wirklich Anteil an diesem Vertrauen von Mose. Das ist ein Multiplikationseffekt. Und man könnte jetzt hier sogar auch eine Managementlehre von ableiten. Das ist eine Form von fast greifbarer seelsorgerlicher Führung des Volkes durch Mose. Ja, was uns hier nicht verstören sollte bei dieser ganzen Thematik, weil Glaubensvorbild irgendwo übermenschlich klingt, ist wichtig, dass die Betonung auf Glauben liegt. Nicht auf Vorbild, es geht um Glauben. Mose wird uns hier zur Orientierung vor allem aufgrund seiner Beziehung zu Gott, nicht aufgrund seiner Taten. Denn die waren, das habe ich ja vorher auch illustriert, bisweilen alles andere als vorbildhaft. Und genau diese Beziehung, die scheint auch nochmal in Vers 15 durch. Und wenn man sich das so anguckt, auf der einen Seite der Glaube und jetzt in Vers 15 spricht der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Das scheint doch in einem gewissen Widerspruch zu stehen. Vorher der starke Mann und jetzt der schreiende, das schreiende Kind zum Herrn. Aber genauso wie Mose vor dem Volk stark sein konnte, Glaube hatte für den hoffnungslosen Bruder und die hoffnungslose Schwester, konnte er selbst vor Gott verzweifelt schreien und flehen. Konnte er hier selbst seiner Bedürftigkeit nach Zuspruch, nach Gewissheit und Glaube Ausdruck verleihen. Und hier zeigt sich auch wieder diese zutiefst menschliche Seite des Mose. Er ist kein geistlicher Überflieger, der sich immer nur für andere aufreibt und verzehrt, der im Glauben immer an erster Stelle steht, sich selbstlos hingibt, sondern hier zeigt sich ein Mensch, der auch verzweifelt, der Zuspruch braucht. Moses Glaube und sein Leben ist von Spannungen und Widersprüchen überhaupt nicht frei. Und gerade in dieser Schwäche, in diesen Widersprüchen, wird die Beziehung zu Gott deutlich. Und genau dieser Beziehung, der gilt es nachzueifern. In der Verzweiflung wendet er sich an den Herrn. Er schafft den Blick von dem Problem, das Meer auf der einen Seite, das Heer auf der anderen Seite. Er schafft es, den Blick von dem Problem abzuwenden und auf Gott zu bewegen. Und das Interessante ist hier nicht, dass er so die rosarote Brille anzieht, sondern er bewegt das Problem vor Gott. Also er nimmt das Problem, legt es nicht beiseite, sondern er und redet sich ein, die Situation ist eigentlich ganz klasse, da kommt eine schöne Ebbe und alles wird optimal verlaufen. Nein, er nimmt dieses Problem und wirft es vor Gott. Und das ist nicht zuallererst ein Akt der Tat, sondern ein Akt der Beziehung des Glaubens. Weil viel tun, außer schreien und beten, konnte er nicht. Und genau von diesem Glauben redet auch der Hebräerbrief, wenn er Mose in Kapitel 11 beschreibt. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antaste. Ja, Gott lässt als Zuspruch Taten folgen. Und Helen hat das vorgelesen, das Volk wird gerettet, das Schilfmeer teilt sich und danach verschlingt es die Ägypter. Und jetzt könnte man ja sagen, wunderbar. Aber ich habe mir in der Vorbereitung dann die Frage gestellt, um welchen Zuspruch handelt es sich denn heute? Wir stehen zwar wie Mose auch immer wieder in ausweglosen Situationen unseres Lebens, vor Schilfmeeren, aber das teilt sich nicht immer. Manchmal ist die Prüfung des Lebens auch so hart, dass wir uns dem gegnerischen Heer stellen müssen und dann auch verlieren. Seit dem wunderbaren Auszug aus Ägypten und der Errettung am Schilfmeer feiern die Juden in Erinnerung an diesen Auszug das Passafest. Und so feierten die Juden auch im Dritten Reich das Passafest, auch im Warschauer Ghetto. Und mit ziemlicher Sicherheit hatten sie auch dort Tag für Tag die Hoffnung, dass Gott eine ähnliche Befreiung schenken möge und die Deportation ins KZ verhindert werden könnte. Diese Hoffnung wurde kleiner und kleiner und am 19. April 1943, also ziemlich genau in 11 Tagen, 1943 wandelte sich die Hoffnung in den Mut der Verzweiflung und in den Aufstand im Warschauer Ghetto. Und dieser Aufstand wurde dann nicht mal 4 Wochen später von den Nazis blutig niedergeschlagen. Nicht immer endet die Geschichte mit Israel und unsere Lebensgeschichte tödlich. Gott tut auch heute noch Wunder Tag für Tag. Und nicht mal 30 Jahre später erlebt Israel im Sechstagekrieg eine unglaubliche Bewahrung Gottes. Abgesehen von der ganzen Staatsgründungsgeschichte. Und auch wenn wir heute Morgen eine Zeugnisrunde machen würden, dann würden wir wahrscheinlich bis heute Abend oder morgen nicht fertig werden mit den Zeugnissen von Gottes Handschrift in unserem Leben. Aber auf der anderen Seite erleben zum Beispiel auch meine Frau und ich in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart sehr herausfordernde und belastende Zeiten, in der Gott unsere Schilfmeere, möchte man schon fast sagen, nicht teilt. Und das ist eine Tatsache, die wir irgendwie zusammenbekommen müssen, dass Gottes Segen und auch Leid, was wir erleben, im Leben zusammengehört. Und dass es dafür nicht immer Antworten gibt. Für Gottes Segen, der passiert häufig völlig unverstehbar und Leid häufig auch. Aber worum geht es dann, wenn wir uns diesen Text anschauen? Und ich verdanke meinem Schwiegervater einen Artikel, einen Zeitungsartikel, der mich auf eine Besonderheit im hebräischen Text hingewiesen hat. Mose spricht hier von der Rettung Gottes. Im hebräischen Text steht da Jeschuat. Und wer des Hebräisch ein bisschen mächtig ist, der hört schon Jeschuat. Das klingt nach Jeschua und Jeschua klingt ziemlich stark nach Jesus. Denn der leitet sich von derselben Wurzel ab. Und wenn wir uns das angucken, die Rettung Gottes, Jeschuat, dann wird ganz schnell deutlich, dass unser allergrößtes und entscheidendes Schilfmeer heute Jesus Christus ist, beziehungsweise er dieses Sündenschilfmeer geteilt hat. Und ich sprach am Anfang im Komparativ von einem der größten Rettungswunder der Menschheit. Und erst vor einer Woche, Helen hat das ja am Anfang gesagt, zu Ostern feierten wir die größte, absolut größte Rettungsaktion Gottes in der Geschichte der Menschheit. Denn Christus, der ist für unsere Schuld gestorben, versöhnte uns mit dem Vater, machte den Weg zu ihm frei, sodass wir ewiges Leben haben. Die Israeliten, die sind auch sehr unrühmlich, diese Generation in der Wüste gestorben. Christus starb für uns, damit wir ewiges Leben haben, damit auch wenn wir aus diesem Leben mal mehr, mal weniger rühmlich ausscheiden, wir beim Vater sind. Dieses Sündenmeer, was uns von Christus, vom Vater getrennt hat, das hat Christus für uns geteilt. Er teilt es Tag für Tag oder für immer, je nachdem, wie man es betrachten will. Und es ist interessant, dass die christliche Taufe mit Wasser ähnlich wie der Durchzug durch das Schilfmeer für die Israeliten sinnbildlich für diese Reinwaschung steht. Für den Tod des Alten und die Auferstehung des Neuen. Für den Sieg über die Sklaverei bei den Israeliten in Ägypten, bei uns die Sklaverei der Sünde. Dieser Durchzug, die Taufe, steht für das neue Leben in der Freiheit, jetzt nicht mehr als Knecht des Pharaos, sondern als Knecht oder Kind Gottes. Und das ist ja etwas, was wir uns als Christen immer wieder vergegenwärtigen müssen, dass alle Spannungen und Verzweiflungen des Lebens in der Perspektive Ewigkeit aufgelöst werden. Und wenn wir uns diese Geschichte in 2. Mose 14 anschauen, dann ist dieser Durchzug durch das Schilfmeer weder eine alltägliche Rettungsaktion oder Befreiung, noch ein Selbstzweck für dieses Leben, sondern dieser Durchzug durch das Schilfmeer, der ruft eigentlich viel mehr zum Glauben und in die Beziehung mit Gott. Israel muss jetzt nicht mehr dem Pharao dienen, sondern kann jetzt dem Schöpfer dienen. Und damit weist der Durchzug durch das Schilfmeer eigentlich schon über sich hinaus auf das Kreuz und ist letztlich eigentlich nur eine heilsgeschichtliche Vorbereitung für den Messias, der genau aus den Reihen dieses Volkes kommen sollte. Und warum ist der Messias gekommen? Damit Menschen dauerhaft in Beziehung mit Gott leben können. Darum geht es. Das ewige Leben mit den Menschen, das steht für Gott im Mittelpunkt, nicht das irdische Leben. Und das gilt eigentlich auch schon für Israel. Denn die Geschichte zeigt, sowohl vor dem Durchzug als auch nach dem Durchzug, dass Israel immer wieder Leid erlebt. Und dass es nicht darum geht, dass sie jetzt ein für alle Mal, im wahrsten Sinne des Wortes, im Land, wo Milch und Honig fließt, ankommen und alles rosarot ist. Nein, es geht eigentlich um die Beziehung in allen Spannungen und Herausforderungen zu Gott. Und für diese Beziehung zu Gott, die im Hier und Jetzt schon anfängt, dafür ist Mose ein Vorbild. Und das ist ganz interessant, auch wenn ihr mal die Liedtexte euch anguckt, die wir heute gesungen haben, oder in Zukunft mal darauf achtet, wir haben keine Verheißungen Gottes unserer tagtäglichen Schilfmeer-Herausforderungen, sondern Gott gibt uns ganz andere Verheißungen, viel tiefreichendere. Markus 16, Vers 16a, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Römer 8, 38 folgende. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das sind Zusagen. Wir gewinnen ewiges Leben. Das ist Gottes große und wichtigste Antwort auf unser spannungsreiches Leben. Jetzt kann man ja ganz kritisch nachfragen, lässt uns Gott mit dieser Ewigkeitsperspektive jetzt im Hier und Jetzt allein? Nein, denn zu Ostern wird auch noch eine andere Seite sichtbar. Eine Seite Gottes, die auch schon in 2. Mose 6 anklingt. In Vers 5 heißt es, und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen, und habe an meinen Bund gedacht. Ich habe das Seufzen der Kinder Israels gehört. Hier klingt der empathische, der mitleidende Gott an. In Christus schafft er nicht nur den ultimativen Ausweg für uns aus der sündenverstrickten Welt, sondern er identifiziert sich auch mit unserem, mit deinem, mit meinem Leid. Und so haben wir neben der Perspektive Ewigkeit auch noch einen weiteren Zuspruch, unter vielen Zusprüchen, aber vor allem diesen Zuspruch, den auch der Apostel Paulus im 2. Brief an die Korinther formuliert, in Kapitel 3, 3-5. Gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Unser Leben ist eine Durchreise in die Ewigkeit. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und das garantieren uns unzählige Stellen, unter anderem die Markusstelle und die Römerstelle, die ich vorgelesen habe. Wir haben keine Garantie und Verheißung, dass unser Leben, unser irdisches Leben, rosarot über die Bühne geht, bei all den Segnungen, die wir von Gott erleben. Aber wir können, wenn uns Angst und Bang ist, wenn wir weder vor noch zurück wissen, wenn wir das Meer vor der Nase und das Heer im Rücken haben, dann können wir, wie Mose das auch getan hat, Gott im Gebet an die Verheißung seines Trostes erinnern. Und diesen Trost und vor allem den Blick auf die Teilung des Sündenschilfmeeres, den Christus für uns auf Golgatha ermöglicht hat, die Teilung, die wird er uns mindestens zukommen lassen. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke für dein Leben, danke für dein Sterben, danke für deine Auferstehung. Danke, dass du uns mit dem Vater versöhnt hast und wir in Ewigkeit mit dir und ihm leben können. Herr, und du siehst unser Leben, du siehst die Spannungen, Widersprüche. Wir kriegen vieles nicht unter die Füße, verstehen vieles nicht. Und trotzdem haben wir diese Zusage deines Trostes. Und wir bitten dich, dass du uns diesen Trost immer wieder durch Geschwister, so wie Mose das Volk tröstete, dass wir durch Geschwister in dieser Gemeinde getröstet werden und dass du uns deinen Blick auf das Kreuz, auf deinen Sohn, auf die Auferstehung, auf das ewige Leben in Herausforderungen schenkst, Herr, dass wir getröstet und hoffnungsvoll mit jedem Tag, der vorübergeht, dir entgegengehen können, Herr. Aber wir danken dir auch für all den unzähligen Segen, den du trotz allem Leid uns hier in Deutschland, in dieser Stadt, in dieser Gemeinde zuteil werden lässt, Herr. Amen. Amen.